Zweistimmig. Zwei Typen, ein Thema. Der Podcast mit Lukas und Marius.
Hallo Marius.
Hallo Lukas.
Ich habe mir für heute was überlegt. Und zwar.
Oh, du gehst direkt rein.
Ich gehe direkt rein jetzt, ja. Gibt es ja Leute, die aus deiner Community zuhören und wahrscheinlich auch aus meiner Community. Herzliche Grüße an der Stelle.
Ja, schöne Grüße.
Und bis jetzt in den Podcast-Folgen sind wir ja immer gleich so in so ein Thema reingegangen und haben da einfach, ja, das so ein bisschen beleuchtet. Mhm. Und für heute habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht auch so ein Stück weit meiner Community mal so ein bisschen deine berufliche Seite so ein bisschen vorstellen und ich dir einfach ein paar Fragen stelle und wir, ja, dadurch uns so ein bisschen vorstellen auch für heute. Was hältst du davon?
Okay. Na, wenn du spannende Fragen stellst, bin ich dafür zu haben.
Okay, cool. Na, dann starte ich mal direkt rein. Was liebst du an deiner Arbeit?
Das wurde ich den Tag gefragt. Und wie viel Zeit hast du? Verschiedenes. Ich liebe total die Abwechslung, weil jede Woche anders ist als die andere. Jeder Tag ist anders als der andere. Ich habe wahnsinnig viel Freiheiten und ich liebe total die Inhalte, mit denen ich unterwegs bin mittlerweile. Das ist richtig, richtig cool. Und ich glaube, am meisten liebe ich, das ist zumindest auch in Teamentwicklung oder so Workshops der Fall, wenn in mir in einem Moment auch so ein Glücksgefühl so richtig körperlich hochpeitscht, weil entweder ein Moment super berührend ist oder das bei einer Gruppe Klick gemacht hat und du richtig merkst, dass gerade irgendein Shift passiert und du irgendwas bewegt hast und wirksam sein kannst. Und das liebe ich. Ein Kollege von mir aus Kassel sagt immer, ich gehe ja nur mit Menschen reden. Aber das liebe ich.
Aber schön. Ich finde, da kommt so eine richtige Wärme rüber, wie du sagst, von deiner Tätigkeit. Und sag mal nochmal so ganz runtergebrochen, ne? So meine Leute, die kommen zu mir zur Physiotherapie und nochmal so ganz kurz erklärt, ne? Du bist Trainer und Coach. Was machst du? Vielleicht nochmal einmal so ganz, ganz kurz gesagt. Also jetzt für jemanden, der, weiß ich nicht, keine Ahnung, der hat noch nie was gehört, was du machst. Was ist das sozusagen? Wo bist du, an welchem Ort und was tust du da so?
Vielleicht ist das ein guter Moment, den ich aufnehmen kann, extra so als Ein-Minuten-Snippet, um das meinem Vater mal vorzuspielen, der, glaube ich, bis heute nicht richtig verstanden hat, was ich mache. Also, ich arbeite als systemischer Coach, Trainer und auch teilweise Organisationsberater mit Menschen zusammen. Das heißt, einerseits im 1:1, so wie du, nur dass ich eben die Menschen nicht körperlich irgendwie abchecke, sondern mit ihnen an Themen arbeite. Durch Fragestellung mit einer systemischen Grundhaltung, systemische Ausbildung dahinter. Wer dazu mehr wissen will, kann da gerne reingucken. Also wirklich als, ich sag mal, seriöser Coach. Großteil der Arbeit ist aber mit Gruppe. Das heißt, einerseits gestalte ich Seminare und Workshops, entweder zu den Themen Stressmanagement, Resilienz, Kommunikation, Konflikt, begleite dort Führungskräfte, Mitarbeitende in Unternehmen oder auch mal bei einem Bildungsanbieter und gestalte mit denen interaktive Workshops zu genau diesen Themen. Es ist keine Wissensvermittlung, aber die, ich sag mal, updaten dort ihre Skills zu verschiedenen Sachen.
Ne? Mhm, okay.
Und
ja. Okay, und sag mal ganz kurz so, also bei mir ist es ja so relativ klar, ne? Irgendjemand hat ein physisches Symptom oder eine Beschwerde, irgendwie Schmerzen oder sowas, kommt dann zu mir und ja, sucht nach einer Lösung sozusagen. Mhm. Was sind denn Leute, also was kommen denn die Leute zu dir an? Was sagen die in der Regel im Team? Was ist da los? Ist da Beef gerade oder soll es einfach in die nächste Etage gehen mit der, also ist das auf sozusagen, wir wollen mehr Erfolg oder mit was kommen die zu dir?
Da würde ich jetzt unterscheiden, ob das Einzelpersonen oder wirklich eine Gruppe sind. Und da komme ich jetzt, um auf deine Frage zu antworten, zu der dritten Säule, Teamentwicklung oder Teamcoaching, also Prozessbegleitung. Das heißt, du hast als Gruppe eine Herausforderung, entweder einen Konflikt im Bereich Generation, wir haben eine Change-Situation, dass die Leute dort irgendwie angepasst werden wollen. Sie müssen nochmal gemeinsame Führungssprache entwickeln, weil sie aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Also so Lebensthemen halt auf Organisationsebene. Und da ist es ja kein, ich komme jetzt rein und erkläre euch die Welt und so läuft das, sondern da bist du auch Sparringspartner und Prozessbegleiter. So. Und das kann von einem Konflikt 1:1, wir beide haben jetzt Beef auf Arbeit, entweder Lukas geht oder ich, einer von uns muss kündigen, dass man dort vermittelt, wie eine Art Mediation, sowas gibt's auch. Oder aber es ist ein, boah, wir sind voll ausgebrannt, wir kommen gerade mit dem Druck und der Belastung nicht mehr klar, wir brauchen mal entweder ein paar Tools oder aber lass uns mal die Prozesse im Hintergrund angucken. Wie kriegen wir vielleicht das Arbeitsumfeld so gestaltet und die Prozesse so designt, dass wir langfristig darin gesund und zufrieden arbeiten können. Und das sind auch Themen im Einzel, ne? So Umgang mit Stress, Belastung, Abgrenzungsthemen, gerade so selbstständige Unternehmer, die auch abends immer noch mal aufs Handy gucken müssen. Wie gehen sie damit um? Wie gehen sie mit Erwartungsdruck um? So solche Geschichten.
Mhm. Also wenn ich dir so zuhöre, dann sind das ja wirklich, wie du gesagt hast, so diese Lebensthemen, die sich ein Stück weit auch in sowas wie in jeder Gruppe quasi wiederfinden. Und die meisten Menschen sind ja irgendwie im Kontext von Arbeit auch irgendwie in der Gruppe, ne? Und in Gruppen gibt's halt immer Themen. Ja, also so sehe ich das. Spannend.
Vielleicht ist da noch zu ergänzen, dass bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite, bestimmt auch gesellschaftlich geprägt eine Trennung zwischen privat und beruflich stattfindet. Das heißt, der private Lukas hat ja ganz andere Probleme als der berufliche Lukas. Und die These vertrete ich nicht.
jetzt finde ich innerlich schon ganz heiß, weil ich dachte so, ja, okay, wo ist der Unterschied? Ja.
Na, weil im Beruf auch ganz, ganz viel Privat-Lukas vorhanden ist und deine Muster, Prägungen, Verhaltensweisen, die du im privaten Raum zeigst, sich auch immer noch reproduzieren im beruflichen. Oder du bringst private Themen mit auf Arbeit und dann haben wir immer diese irrwitzige Idee, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und beides hat nichts miteinander zu tun, halte ich aber für nicht zielführend, nicht langfristig zielführend.
Mhm. Ja. Da würde ich ganz kurz mal meine Erfahrung mit dazugeben, weil das manchmal auch mit körperlichen Symptomen einhergeht. Die Leute landen dann bei mir mit Nackenschmerzen und irgendwie drückt es in der Magengegend oder Zwerchfell. Und tatsächlich höre ich dann manchmal auch so Sachen wie, mein Mann sagt mir ja auch, auf Arbeit ist dann einfach die Arbeit, da musst du das abstellen und dann zu Hause, da kannst du dann wieder nach dem Motto, da kannst du wieder fühlen. Und auf Arbeit, da bist du einfach professionell. Und ich glaube, diese Einstellung, glaube ich, führt zu viel Leiden tatsächlich. So mal ganz kurz gesagt. Ja.
Okay. Bildet sich auch in dem Begriff Work-Life-Balance ab, ne? Ich glaube, dass das fataler Begriff ist.
Mhm.
Das müsste viel mehr Life Balance sein, weil der Begriff jetzt erstmal so uns glauben lässt, Work hätte wenig mit Life zu tun oder andersrum und das ist nicht der Fall. Und das heißt nicht, dass sich jeder in seiner Arbeit verwirklichen muss, das ist ein riesengroßes Privileg, das weiß ich, aber es gehört nun mal mit dazu. Und das beides unter einen Hut zu bekommen, glaube ich, wäre gut.
Mhm. Ja. Und sag mal, sind das dann so Personen eigentlich, die eher so aus der Chefetage kommen und sagen, hey, komm, hier mit den Mitarbeitern ist was? Oder kommt der Impuls häufiger aus den Mitarbeitern und die sagen irgendwie scheiß Chef oder sowas in die Richtung? Oder ist es ganz anders?
Beides.
Oder ist,
Beides. Also je nachdem, ob du ein Problembewusstsein dafür hast, gibt es auch Führungskräfte, die sagen, ja, arbeiten Sie mal mit dem Team zusammen, das muss sich quasi nur ein bisschen mehr zusammenreißen, das muss mal ein bisschen stressresistenter werden und dann läuft der Laden hier.
Aha.
Und dann gehen sie schon die Lausche an in so einer Auftragsklärung und du denkst, okay, vielleicht hinterfragen wir das mal. So, was wäre, wenn in diesem Workshop auch Sie Thema werden, wie wollen wir damit umgehen? Also ja, das gibt's. Oder aber, ja, ich würde mich jetzt mit anderen Worten wiederholen, same, same, von beiden Seiten.
Und dann in der Regel betreust du dann so ein Team für eine gewisse Zeit wahrscheinlich und Regelmäßigkeit und also hast du dann auch schon mal so, ja, was für Erfolge oder was hast du mal so gesehen, was passieren kann in so einem Team und was braucht es dafür vielleicht auch? Also Du hast ja bestimmt verschiedene Erfahrungen gemacht, wo es vielleicht auch mal so war, okay, hier habe ich ein bisschen was verändert, aber so ein bisschen hat es dann auch gehakt, weil vielleicht, keine Ahnung, nicht jeder mitgemacht hat, kann ich mir vorstellen, oder nicht bereit war. Dann gab es vielleicht Teams, wo, boah, da sind alle all-in gegangen und dann war auf einmal ein ganz anderes Arbeitsklima. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, schöne Frage. Ist auch sehr unterschiedlich von Auftrag zu Auftrag. Weil bei manchen Dingen bin ich wirklich best oder worst case mal so für 30 Minuten für eine Keynote, je nachdem, wie groß derjenige ist, der Kunde. Ja. Das heißt, es kann sein, dass ich nach einem Tag oder nach einem halben Tag wieder weg bin, weil die einfach nur einen Impuls wollten. So. Da laufen gerade so viele Stränge, weil es auch schon sehr lustige Situationen gab von, du kommst in einen Raum rein mit 20 Leuten und eine sitzt verschränkt mit dem Arm, dann sagt, ich wurde hier nur von meiner Chefin hergeschickt, weil die sagt, ich soll das hier mal machen. Und so eine Verweigerungshaltung, das gab es auch schon. Das finde ich dann immer sehr sympathisch, weil du damit richtig gut arbeiten kannst. Beziehungsweise schockt mich das nicht, finde das eher, also ich finde das wirklich gut, so diesen Widerstand dann auch offen zu sehen und damit umzugehen. Da ist es dann zum Beispiel so, dass es sehr, sehr spannend ist, wenn du merkst, dass im Laufe von so einem Tag die Menschen allein weicher werden, indem sie auch mal sich Fragen selbst stellen, die sie sich nie gestellt haben, oder auch Gespräche bei anderen mitbekommen und dann nur mal so ein Perspektivwechsel stattfindet. Und das sagen die auch nicht immer vor der Gruppe, aber die kommen noch mal in der Mittagspause zu dir. Gab auch schon mal dann eine Entschuldigung. Ich sage, alles gut, aber Mensch, das ist ja voll spannend und vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit geben sollen. Also was so im Stillen passiert, kann ich natürlich nicht immer ablesen. Ne? Gab auch schon Führungskräfte, die nach einem Tag dann gesagt haben, naja, vielleicht bin ja auch ich das Problem und nicht meine 30 Mitarbeitenden. Das ist auch sehr, sehr cool und es dann Applaus aus der Runde gibt. Ansonsten, wie lange findet so ein Prozess statt? Von einem Tag mal bis hin zu mehreren Monaten, je nachdem, was halt so das Thema ist. Ne? Entweder hast du wirklich, wie gesagt, du hast ein Thema. Lukas, komm doch mal bitte hier ins Unternehmen und erklär uns heute mal, wie wir richtig sitzen. So, dann bist du da für einen Tag und kommst vielleicht nach einem halben Jahr nochmal. Sowas gibt's auch. Und da ist dann cool, wenn du die Leute nochmal dann siehst oder auf dem Flur siehst, dass sie sagen, boah, meine Partnerin, das gab es auch mal das Feedback von einem Kunden von mir, das finde ich sehr süß, die gesagt hat, irgendwie so, meine Frau hat gesagt, ich soll mal wieder einen Workshop bei dir machen, ich bin danach immer so entspannt. Also so kleine Flurbemerkungen, die du gar nicht irgendwie greifen kannst, gibt es dann schon und daran mache ich das dann fest. Oder aber du siehst, dass auf einmal das Büro ganz anders aufgeräumt ist, wenn du dann halt in diesen Prozessen drin bist, weil das immer das Diskussionsthema war und plötzlich diskutieren die gar nicht mehr darüber, sondern da kehrt irgendwie eine Ruhe ein. Also multifaktoriell. Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
Ja, ich denke schon. Und ich habe mich jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, habe ich mich in diese Führungskraft hineinversetzt, die dann vielleicht über einen Prozess erkennt, ja, vielleicht bin ich nicht das Problem, würde ich jetzt, ja, aber vielleicht bin ich auch ein Teil des Problems, ne? Das sind nicht alle die anderen schuld. Jetzt habe ich mich so hineinversetzt, vielleicht hört die eine oder andere Führungskraft jetzt auch zu, so, oder hat vielleicht Angestellte und ist selbstständig oder sonst was. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt zuhört, dass durchaus auch Angst auslösen kann, ja, in so einem Prozess irgendwann festzustellen, vielleicht, ah Mensch, vielleicht bin ich auch Teil des Problems. Wenn jemand dann so auf dich zukommt und das so dir mitteilt, was machst du denn dann mit dem? Würdest du mit dem dann auch noch weiter in 1:1 gehen oder wie gehst du damit um dann? Weil ich finde es ja schon ein ganz schöner, also ganz schön mutig, das so zu erkennen.
Absolut. Das ist richtig mutig und verdient auch ganz viel Wertschätzung. Weil das natürlich auch mit bestehenden Bildern und vielleicht auch mit einem bestehenden Selbstbild erstmal bricht. Das heißt, das ganz wertschätzend und liebevoll aufzufangen. Und daraus ergeben sich dann manchmal auch noch 1:1-Sessions. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, der Person dann zu erzählen, wie sie die beste Führungskraft der Welt wird mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach Sparringspartner zu sein, Fragen zu stellen, Spiegel vors Gesicht zu halten, Wahrnehmung mal zu schildern oder zu spiegeln und darüber ins Gespräch zu kommen. Und das passiert manchmal davor, manchmal währenddessen, manchmal auch erst danach.
Aber auf jeden Fall wird der oder diejenige dann nicht fallen gelassen von dir.
Auf gar keinen Fall.
Was mich jetzt auch überrascht hätte.
Nein, also, das ist manchmal auch Teil des Angebots. Also, dass das wirklich ganz klar ist, dass zum Gruppenprozess auch nochmal Einzeltermine mit der Führungskraft oder den Führungskräften stattfinden.
Ja, mega.
Das ist halt super individuell, wo gerade das Thema ist.
Mhm.
Aber das Bild erinnert mich gerade an eine Story, die mein Opa immer erzählt hat, Gott hab ihn selig. Der hat immer so Vergleiche, oder sitzt man im Auto und dann kommt eine Meldung übers Radio rein und heißt es ja, Vorsicht, auf der A5 Geisterfahrer unterwegs oder ein Geisterfahrer. Da sagt er, ein Geisterfahrer, 1000 Geisterfahrer. So. Also, ne? Mhm. Alles Idioten außer ich, so nach dem Motto. Und das ist das, was in dem einen Seminar dann zum Schluss so als Feedback kam, wo ich dachte, ey, voll cool. Ja. Liegt Ach, vielleicht doch manchmal an uns und nicht nur der Welt.
Mhm. Jetzt habe ich gerade so dieses Gefühl, also ich bin ja keine Führungskraft, ich habe keine Angestellten und gleichzeitig ging bei mir irgendwie so ein Gedanke los von, ich bin ja auch Familienvater.
Mhm.
So, da gibt es sicherlich zwei, also auf jeden Fall bei uns gibt es zwei Führungskräfte, ja, meine Frau und ich. Und gleichzeitig irgendwie kam gerade so ein Gefühl hoch von, dass ja auch darin total viel Potenzial liegt, ne, auf dieser Ebene zu arbeiten, und sich das auch vielleicht auswirken kann so auf familiäre Situationen.
Ja, den Gedanken stelle ich, da gehe ich mal gerne rein. Was lässt dich glauben, dass du mit deiner Frau Führungskraft zu Hause bist? Mit eurer Tochter?
Ich glaube, dass wir gewisse Bereiche haben, in denen wir, anders gesagt, anders, ich fange anders an. Wir haben, meine Frau und ich haben nicht jeden Tag das gleiche Energielevel, so wie kein Mensch wahrscheinlich. Ja, das heißt, mal hat der eine mehr Energie und mal hat der andere mehr Energie. Und wenn der eine zum Beispiel mehr Energie hatte, gerade für Planung, strukturelle Dinge, dann ist es so, dass wir durchaus auch mal sozusagen, also ich fühle das so für mich, zu sagen, okay, komm, lass mal das und das machen. Ja, hast du Bock drauf? Okay, und dann gebe ich wieso schon so, komm, das könnte man so und so machen, mach das mal so. Und andersrum genauso. Ja. Gibt auch so verschiedene Abteilungen, sage ich mal. Haushalt und zum Beispiel Einkaufen. Ja, daher kommt das.
Mhm. Ist für mich eher so ein partnerschaftliches Anstupsen. Also das ist ja, vielleicht kann man das Bild wirklich übertragen. Es gibt ja auch, keine Ahnung, wie viel mittlerweile, 12, 15 verschiedene Führungsstile und jedes Jahr ploppen weitere aus dem Boden. Wenn man das natürlich autoritär sieht, wie so in den 50er Jahren, der Boss und die Gefolgschaft zu Hause, dann wirst du dort, glaube ich, heute nicht mehr so weit kommen. Wenn du das aber in so einem, nennen wir es jetzt mal so Servant Leadership, so dienend, laterale Führung, also der Gleiche und dergleichen. Wir sind auf einer Augenhöhe, auf einer Wellenlänge und jeder hat so eigentlich die gleichen Befugnisse. Dann würde ich sagen, ist doch Beziehung oder Ehe im günstigsten Fall etwas, wo es keine Führungskraft braucht, sondern jeder nur mal irgendwann freundschaftlich den anderen trägt, wenn er oder sie das braucht.
Mhm. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Ja, in der Partnerschaft würde ich da mitgehen. Aber jetzt ist ja noch ein Kind gerade da bei uns, meine 9-monatige alte Tochter. Und da würde ich meine Antwort jetzt auch nochmal ein bisschen verändern. Im Sinne von, naja, ich merke gerade, ich schwimme so ein bisschen und ich frage mich gerade eigentlich, wie ich den Begriff Führungskraft überhaupt definiere. Also ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. So, ich habe einfach mal so gesagt, aber eine Führungskraft, was ist denn wirklich eine Führungskraft? Ich würde auch sagen, ich kann mich mit dem Begriff gar nicht so identifizieren eigentlich, so wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber ich habe, wie gesagt, mir noch nie gefragt, was das eigentlich ist.
Ich hatte gerade sofort, weil wir letztens auch über Gerald Hüther gesprochen haben, so dieses Thema Objekt oder etwas oder jemand zum Objekt machen im Kopf. Ne? Wenn du quasi jetzt dem Kind sagst, zieh dir mal deine Schuhe an, befiehlst du ja, dann ist ja ein Kommando dahinter verbunden oder versteckt. Und es ja auch Möglichkeiten gibt, hier Selbstwirksamkeit und Freiheit und Eigenständigkeit zur Entfaltung zu bringen, um dem Kind selbst beizubringen, dass es total sinnvoll ist, dass, wenn wir jetzt rausgehen wollen, zum Schaukeln Schuhe anzuhaben. Ja, und dass das ja mit Sicherheit der anstrengendere Ansatz ist, aber ich glaube langfristig zielführend, um dieses Kind oder diesen Menschen dahinter eigenständig zu machen.
Also klingt für mich so ein bisschen wie nach der modernen Führungskraft oder vielleicht brauchst du auch ein ganz anderes Wort dafür, ne?
Ja, vielleicht. Ja. Es ist ja auch sehr veraltet, ne? Viele unterscheiden auch zwischen Managen und Führen oder Leadership. Also müssen wir jetzt gar nicht thematisch reingehen, da gibt es richtig Forschung zu den Begriffen dazu. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wie willst du deine Rolle selbst sehen? Wie siehst du deine Rolle? Wie siehst du deine Aufgabe? Da sind wir, glaube ich, auch ganz schnell wieder bei Klarheit.
Ja.
Und Erwartungen an mich von außen.
Ja. Also was ich von dem Gerald Hütte auf jeden Fall gelernt habe, ist diese zwei Sachen, ne? Also Kinder sozusagen zu motivieren und zu inspirieren. Und nur so, und noch eine dritte Sache, die habe ich gerade vergessen. Wer Bock hat, kann das gerne nachgucken. Das ist ein relativ neuer Podcast draußen. Das kann ich sehr empfehlen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, sozusagen, ne, der sagt so, wie man mit Kindern umgeht. Kann man das auch übertragen? Motivieren und motivieren, was war das Zweite?
Na, so zur Entfaltung bringen.
Inspirieren, also genau. Inspirieren. Motivieren und inspirieren, genau. Ja, jetzt sind wir schon voll drin. Vielleicht ist das jetzt auch schon ein Coaching für mich als eventuelle Führungskraft. Aber das geht wahrscheinlich in die Richtung, oder?
Ja, okay. Da hängen ganz, ganz viele Themen mit zusammen. Klar.
Cool. So, das heißt jetzt, also wenn jetzt jemand zuhört, der ist angestellt und sagt, boah, mein Team war irgendwie mal richtig geil, jetzt ist hier irgendwie so der Wurm drin oder keine Ahnung, vielleicht stelle ich mir das einfach auch mit ein bisschen mehr Wärme vor. Ich merke, hier ist irgendwie so eine Kühle drin, ja, es funktioniert zwar, aber ich komme irgendwie nicht so gerne auf Arbeit, weil ja, jeder tut hier so professionell oder versteckt sich hinter hinter seiner Rolle und ich wünsche mir eigentlich mehr Wärme oder irgendwie sowas. Kann der oder diejenige sich bei dir melden? Oder wie ist das?
Auf gar keinen Fall. Bitte nicht anrufen, bitte nicht schreiben. Nein, natürlich, auf jeden Fall. Und da gibt es dann auch kein Patentrezept, sondern wirklich erstmal nehmen wir uns Zeit für eine vernünftige Auftragsklärung, um zu gucken, was braucht es da jetzt eigentlich.
Läuft das genau ab? Das ist interessant. Auftragsklärung, was bedeutet das?
Auftragsklärung bedeutet, dass du nicht einfach nur sagst, Marius, ich brauche jetzt hier heute mal ein Kommunikationstraining, weil die Leute sind doof miteinander und dann komme ich und mache das, sondern dass ich sage, okay, Lukas, was soll denn am Ende anders sein? Was sind so die Ziele? Welches Verhalten beobachtest du? Woran würdest du danach merken, dass es sich verändert hat? Was habt ihr vielleicht schon in diesem Bereich gemacht? Was darf auf gar keinen Fall getan werden? Wie schätzt du deine eigene Rolle in dem Punkt ein? Wie wollen wir damit umgehen, wenn du als Führungskraft zum Thema gemacht bist? Und. Also da gibt es einen Fragenkatalog, einen Raster, mit dem ich arbeite, manchmal im Kopf, manchmal auch wirklich physisch, wo ganz genau geguckt wird, in der Wirtschaftspsychologie sprechen wir vom kybernetischen Hebel oder Schwerpunkt. Wo setzen wir an? Weil es kann ja dann am Ende sein, dass es gar nicht ein Kommunikationsthema, sondern ein Prozessthema ist. Weil irgendwo was in den Strukturen fatal ist. Oder. So. Und ich glaube, das ist mit so einem Vorgespräch oder in der Medizin würde man jetzt vielleicht so sagen Anamnese, ganz vergleichbar, dass du nicht einfach an den Patienten rangehst, sagst so, ich ruppe jetzt hier an der Schulter rum, sondern erstmal versuchst zu verstehen, okay, wo kommt es her? Und mit ganz viel Sorgfalt, Demut und einer positiven Ahnungslosigkeit dir dieses Problem anhörst und erstmal versuchst zu durchdringen. Und dann kannst du sagen, okay, entweder ja, ich kann mir vorstellen, dass ich dort hilfreich sein kann, oder wenn du seriös arbeitest und vielleicht ist das auch ein Mehrwert, den wir bringen können, dass ich das gerne jetzt an Führungskräfte oder Leute, die Auftragsklärung auf der passiven Seite mitmachen, dass dann auch jemand sagt, da bin ich, glaube ich, nicht der Richtige für sie. Auch das, finde ich, ist seriös und professionell, dass das dann an wen anders weitergeleitet wird.
Okay.
Und das betrifft auch das 1:1. Ne? Sobald es zu therapeutisch wird, schicke ich die Leute weiter, weil ich bin kein Psychotherapeut.
Und nach so einer Auftragsklärung, wenn das dann klar ist, okay, wir wollen da und da hin und dann wie geht's dann weiter?
Je nachdem, wie schnell das stattfindet, entweder sagst du, wir fangen nächsten Monat an. In der Regel gibt es immer so eine Woche, 10 Tage vorher nochmal einen kurzen Check-in, hat sich irgendwas verändert, hat es irgendwo geknallt, müssen noch einfach logistische, organisatorische Sachen abgesprochen werden. Dann fahre ich entweder zum Kunden hin oder es gibt eine externe Location, wo wir uns treffen. Mhm. Und dann wird dort gearbeitet. Und je nachdem, wie der Auftrag aussieht, ist das für einen Tag, mehrere Tage am Stück manchmal, vielleicht aber auch einmal im Monat über ein halbes Jahr hinweg, gepaart mit Online-Termin. Also alles ist möglich.
Mhm. Cool. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar so würde ich mir jetzt vielleicht fragen, so, das ist ja so eine typische Frage, lohnt sich das denn jetzt, in den Marius zu investieren? Ja. Mhm. Du hast ja sicherlich auch deinen Preis für die Dinge, weil du weißt, ja, welche Qualität du hast. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Und kommt vielleicht die Frage aus, ja, was haben wir denn jetzt davon, wenn der bei uns in der Firma oder im Team hier sowas macht? Mhm. Und du kannst, mir ist schon klar, du kannst natürlich jetzt nicht versprechen, was das Ergebnis wird. Ja, das ist mir schon klar. Aber vielleicht so ein bisschen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so lange vielleicht in so Strukturen arbeitet, wo die Dinge einfach so sind anscheinend, ja, wo einfach nur kleine Hebel verändert werden müssen und es kommt dann, ja, keine Ahnung, besseres Arbeitsklima raus. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Sachen sagen. Ey, wozu ist das denn gut? Jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt und auch ein bisschen konkret.
Also es lassen sich ja weiche Faktoren nicht immer leicht messen, ne? Also wie misst du Betriebsklima? Ist natürlich schwer. Produktivität kannst du super an Ein- und Ausgangszahlen messen. Wohlfühlen mit einer Temperaturskala schwierig. Was du aber schon machen kannst, ist, zumindest gibt es auch dort Studien oder Zahlen. Ich habe jetzt gerade die aktuellsten Zahlen von, ich glaube, die Bertelsmann Stiftung hat das auch mal ermittelt. Müsste ich reingucken. Ich kann das gerne in die Shownotes packen. Spricht man ja vom Return on Invest. Das heißt, jeder investierte Euro in beispielsweise so eine präventive Maßnahme zum Thema Konflikt oder Stress zahlt sich, sagen wir mal, 5- bis 6-fach aus, weil die Leute weniger krank machen, weil die Leute nicht kündigen, weil die Leute produktiver arbeiten. Und das sind alles Sachen, wo du dann wiederum doch sagen kannst, ey, seitdem wir das machen und die Konflikte nicht sich über 3 Tage ziehen, sondern die sind in der Lage, innerhalb von 20 Minuten das gut zu adressieren, gut anzusprechen, vielleicht damit einen anderen Umgang zu finden, sind sie wirtschaftswissenschaftlich gedacht, ja schneller wieder in der Produktivität. Und das kann ich auf jeden Fall messen. Also diese, wir sagen Reibungsverluste dazu im Alltag, die merkst du dann schon, dass dann Lukas vielleicht jetzt nicht einen halben Tag noch damit beschäftigt ist, weil er so aufgewühlt ist, weil ihm irgendwas mit Kollege XY an den Kopf geworfen wurde, sondern es geht schneller wieder in den normalen, in Anführungsstrichen, Zustand zurück. Das kannst du messen.
So. Aha. Aha.
Ganz kurze Antwort und die anderen Zahlen gibt es in auch Studien, ne? Abwesenheitstage, Zufriedenheitsskalen und so weiter. Das kann man dann zumindest auch visuell sichtbar machen.
Ja, cool. Coole Einblicke, auf jeden Fall. Wenn ich das nochmal ganz grob zusammenfasse, so ein Stück weit auch so, wenn ich das jetzt so mal in meinem Kopf wiedergebe, alle fühlen sich wohler, ja, und dadurch steigt auch die Produktivität, ja. Aber nicht wegen der Peitsche, die dahinter steht, ja, und man dann irgendwann ausgebrannt ist und ja, krank ist und sonst was, sondern einfach, weil man irgendwie, ja, vielleicht sogar auch gerne in das Team reingeht. Weil man Voll. Weiß, Konflikte sind bewältigbar und werden nicht rumgetragen 10 Jahre lang und dann heißt es hinterm Rücken, der redet mit dem und naja, so eine Sachen halt, ne? Das kostet, glaube ich, total viel Energie, in solch einem Umfeld zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass das nicht normal sein muss. Ich glaube, dass das wirklich nicht normal sein muss, wenn man da die richtigen Hebel ansetzt und vielleicht auch Räume schafft, wo man mal einfach drüber sprechen kann.
Ey, wir sind alle Menschen, Menschen arbeiten immer für und mit Menschen. Und die Zukunft der Arbeit wird psychologischer, es wird alles noch technologischer, es wird alles schneller. Das heißt, für Führungskräfte ist es doch immer, immer relevanter und auch für den, ich mag das Wort normal nicht, aber für den gemeinen Mitarbeitenden, mit diesen Belastungen umzugehen, die Psychologie dahinter zu verstehen und auch zu sehen, ey, die meisten Konflikte sind zwischenmenschliche Beziehungskonflikte. Es wird sonst immer auf einer anderen Ebene ausgetragen, aber im Kern geht's darum. Und das zu verstehen und da auch einen Raum für zu schaffen und so wie du sagst, es geht nicht darum, dass wir uns alle an den Händen fassen und irgendwie kuscheln in der Mittagspause, aber dass du eine psychologische Sicherheit etablierst, dass Fehler angesprochen werden dürfen, dass ich auch mal kritisiert werden darf, dass nicht alles sofort passieren muss, weil ich sonst Angst habe, dass, also das klingt wie ein Märchenland, aber es gibt wirklich Unternehmen oder Teams, die das schon so gut kultiviert haben, wo einfach eine geile Atmosphäre ist. Und dann ist ja genau das, was ich sage, dann gehen die Menschen auch für die Menschen hin. Fragt mal im Umfeld, wie viele die Qualität an ihrem Arbeitsplatz davon abhängig machen, wie das miteinander ist. Das ist doch maßgeblich entscheidend.
Das kann ich bestätigen.
Ich springe doch auch eher für dich ein, wenn ich sage, Lukas ist ein geiler Typ, dann gehe ich vielleicht auch nochmal in der Samstagsschicht für dich hin. So. Und das ist ein riesengroßes Thema, aber sehr kurz gefasst auf jeden Fall. Und das macht total Sinn. Und das ist jetzt so ein Vertrieblerspruch, aber die Frage ist ja, was kostet es, wenn du dich nicht darum kümmerst?
Ja. Also gerade der Punkt mit den, wie gern gehe ich zur Arbeit, und der Grund dafür die Menschen sind, das kann ich aus Erfahrung hundertprozentig bestätigen. Egal, ob es eine Ausbildung war oder Arbeit, wenn die Klasse in der Ausbildung oder in der Schule scheiße war oder geil und man über Sachen sprechen konnte, ist irgendwie so eine Art Bindungssicherheit gab vielleicht auch da drin, Sachen anzusprechen und dafür nicht verurteilt zu werden, dann war das so ein geiler Flow immer. Ja, da kommen halt ganz viele Erinnerungen hoch.
Und das ist halt schade, weil wir natürlich in der heutigen Zeit schon gucken, wo packen wir jetzt das Budget hin, und das ist ein Luxusgut, genauso wie auch ein Coaching ein Luxusartikel ist. Und ich sage auch das mit ganz viel Demut, weil es kann sich nicht jeder leisten, logischerweise. Aber ja, es ist ein kollektives Thema, ne? Wir reden ja auch darüber, dass Therapiegebühren irgendwie jetzt gekürzt wurden und es gibt nicht genug Therapieplätze, und eigentlich brauchen Menschen irgendwo einen Raum, wo sie über die Themen mal sprechen können. Und ich glaube, den zu ermöglichen ist jede Menge wert.
Ja, sehe ich auch so. Sehr cool. Dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende unserer Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt gerade ist. 9, 10, irgendwie so?
Träum mal weiter, Nummer 7.
Nummer 7, ach so. Ja, auch gut. da war ich in meiner Fantasie schon weiter. Hat mir heute sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank fürs Fragen stellen. Das ging ruckzuck. Ich danke dir, Luki.
Tschüss.
Das war Zweistimmig, der Podcast mit Lukas und Marius. Alle zwei Wochen am Mittwoch eine neue.